Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Plus Trier.
Mit dem Thema Mobbing, Grundlagen der Gewaltprävention und Intervention.
Vorüberlegungen und Voraussetzungen zur Gewaltverminderung an Schulen. Schulen müssen sichere, kinderfreundliche Orte sein. Alle Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Dass dieser Forderung an Schulen oft nicht nachgekommen werden kann, liegt am fehlenden Kenntnisstand vieler Kollegien. Daher müssen besonders die folgenden 10 Aspekte bei der Planung und Durchführung von gewaltpräventiver und interventiver Arbeit berücksichtigt werden. Erstens, das realistische Ziel sollte Gewaltverminderung statt Gewaltverhinderung sein. Zweitens, da Mobbing die häufigste Gewaltform ist, sollte vor allem Anti-Mobbing-Arbeit an den Schulen betrieben werden. Drittens, um eine größtmögliche Effizienz der Maßnahmen zu erreichen, muss Gewaltprävention vor allem die unteren Klassen betreffen. Sowohl Täter als auch Opfer können so frühzeitig sozial verträglichere und sozial erfolgreichere Verhaltensweisen erlernen. Viertens, im Fokus müssen die häufigeren Gewaltformen stehen, da somit der Lerneffekt in die falsche Richtung unterbunden oder zumindest erschwert wird. Fünftens, Schulen müssen einheitliche und klare Regeln entwickeln und ihre Einhaltung konsequent überwachen. Bei Regelverstößen muss zeitnah nach einem geordneten Folgenkatalog sanktioniert werden. Sechstens, Lehrer sind der Dreh- und Angelpunkt der gewaltpräventiven und interventiven Arbeit. Sie sind wichtige Rollenvorbilder für Kinder und sollten sich dieser Funktion bewusst sein. Siebtens, gleichzeitig ist aber auch das Miteinbeziehen von Klassenmitgliedern für die Lösung von Gewaltproblemen von großer Bedeutung. Auch im Hinblick auf die Erweiterung der sozialen Kompetenzen aller Schüler in einer Lerngruppe. Achtens. In Lerngruppen hat der Opferschutz Vorrang vor allen anderen Maßnahmen. Er muss in allen Bereichen innerhalb der Schule gewährleistet sein. Neuntens. Bei Mobbing gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede, die berücksichtigt werden müssen. Bei gewaltpräventiver Arbeit gehören vor allem Jungen in den Fokus. Zehntens. Bei der Intervention sollte der Grundsatz helfen statt strafen gelten. Wie in vielen Bereichen der Schule gilt aber auch hier der Grundsatz, Patentlösungen gibt es nicht, sonst hätte man sie schon erfunden. In Abhängigkeit vom Schulstandort und der Schulform können gewaltpräventive Maßnahmen erfolgreich sein oder nicht. Die Auswahl geeigneter Instrumente zur Gewaltverminderung an der eigenen Schule ist daher eine wichtige Aufgabe von Lehrern, Schülern und Eltern. Ob Gewaltprävention bzw. Anti-Mobbing-Arbeit erfolgreich ist, hängt noch von einigen anderen Faktoren ab. An dieser Stelle 5 Tipps, wie man typische Fehler zu Beginn der Maßnahmen vermeiden kann. Erstens. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Konzept, das die ganze Schule umfasst und langfristig angelegt ist, mehr Erfolg hat als eine reine Insellösung. Zweitens, Mobbing kann dauerhaft nur dann vermindert werden, wenn die institutionellen Voraussetzungen für alle verbindlich sind. Drittens, man sollte mit einfachen Maßnahmen beginnen, denn ein großer Plan, der scheitert, dient niemandem. Viertens, bei der Planung muss darauf geachtet werden, den Arbeitsaufwand vertretbar zu halten. Frustration überträgt sich nur allzu schnell auf andere Beteiligte. Fünftens. Die Umsetzung der hier vorgestellten Konzepte ist kein Allheilmittel und sie befähigt Lehrer auch nicht dazu, alle Gewaltprobleme an ihrer Schule zu lösen. In schwierigen Fällen sollte immer darauf geachtet werden, rechtzeitig Hilfe von außen einzuholen. Zum Beispiel bei Polizei, Jugendamt, Sozialarbeitern oder Jugendhilfeträgern.
Handlungsebenen, Arbeitsgrundlagen und Ziele. Gewaltprävention bzw. Anti-Mobbing-Arbeit kann auf verschiedenen Handlungsebenen stattfinden. Im Folgenden sollen die Aspekte, die für die Planung und Umsetzung von Konzepten entscheidend sind, näher dargestellt werden. An Schulen gibt es drei klar voneinander abgegrenzte Ebenen für die Gewaltprävention und Intervention. Erstens. Auf Schulebene werden alle Beteiligten mit einbezogen. Lehrer, Schüler und Eltern. Maßnahmen in diesem Bereich haben eine besonders große Wirksamkeit, erfordern jedoch die Zusammenarbeit aller Kollegen der Schule über einen längeren Zeitraum hinweg. Zweitens. Auf Klassenebene arbeiten die Fachlehrer oder Klassenlehrer mit den Schülern einer Lerngruppe. Die Eltern werden dort, wo es sinnvoll ist, eingebunden. Prinzipiell unterscheidet sich die Arbeit auf Klassenebene nur wenig von der auf Schulebene. Drittens. Auf individueller Ebene arbeitet ein verantwortlicher oder ein beratender Lehrer mit den einzelnen Mobbingopfern und Tätern sowie im Einzelfall auch mit deren Eltern. Auf dieser Ebene sind die Anforderungen an die Kompetenzen der Lehrer im Bereich der Gesprächsführung, der Gruppenleitung und der Lösungsstrategien besonders hoch. Auf der anderen Seite gibt es für diesen Bereich eine Vielzahl erprobter Handlungsstrategien mit guter Erfolgsquote. Wenn in Schulen auf diesen drei Ebenen gleichzeitig gearbeitet wird, können dadurch vier wesentliche Ziele erreicht werden. Erstens, eine Verbesserung des Schulklimas auf psychosozialer Ebene. Zweitens, die Entwicklung der Lebenskompetenzen der Schüler. Drittens, Hilfen für die Mobbingtäter. Viertens, Hilfen für die Mobbingopfer. Methoden und Konzepte müssen ineinander greifen. Wer an seiner Schule den Schwerpunkt nur auf Intervention legt, wird das sprichwörtliche Feuer zwar immer wieder löschen, auf Dauer ist es jedoch sinnvoller, die Brandursache zu bekämpfen. Andererseits kann man eine solche Prävention nur effektiv betreiben, wenn es für den Fall von Übergriffen konkrete Handlungsanleitungen gibt. Prävention und Intervention dürfen bei der Anti-Mobbing-Arbeit daher nie voneinander getrennt werden. Wie ein Mehrebenenkonzept in der konkreten Situation einer Schule umgesetzt wird, hängt von der Entscheidung der Schulgremien ab. Im Hinblick auf größtmöglichen Erfolg ist es empfehlenswert, zuerst mit kleinen Bausteinen zu beginnen und nach erfolgter Evaluation Änderungen durchzuführen. Für welches der vorgestellten Konzepte sich ein Kollegium auch entscheidet, es müssen drei grundlegende Faktoren bei der Umsetzung beachtet werden. Erstens, alle ausgewählten Maßnahmen sollten in ihrer Wirkung evaluiert werden. Zweitens, alle Maßnahmen müssen dokumentiert werden. Drittens, alle am Prozess beteiligten Gruppen müssen über die sie betreffenden Maßnahmen rechtzeitig und vollständig informiert werden. Die dadurch ersichtlichen Grenzen geben Sicherheit. Auf diese Weise ist auch gewährleistet, dass eingesetzte Maßnahmen nicht immer wieder neu begründet werden müssen.
Rechtliche Aspekte schulischer Gewalt. Die rechtlichen Aspekte schulischer Gewalt werden häufig zu wenig beachtet, können jedoch bei der Reaktion auf Gewalthandlungen eine wichtige Hilfe sein. Sie betreffen vor allem das Strafgesetzbuch und das Jugendgerichtsgesetz. Für eine Einschätzung der Situation ist zunächst die Zuordnung der Begriffe Kind, Jugendlicher und Heranwachsender von Bedeutung. Als Kinder bezeichnet das StGB alle Personen, die unter 14 Jahre alt sind. Jugendlicher ist, wer über 14 und unter 18 Jahre alt ist. Heranwachsende sind Personen von 18 bis 20 Jahren. Wird dann eine Straftat von einem Jugendlichen begangen, so stehen nach dem JGG drei Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Erstens Jugendstrafe wie Freiheitsentzug in einer Jugendstrafanstalt. Zweitens Erziehungsmaßregeln. Darunter werden die Anordnung einer Erziehungshilfe und Weisungen wie Arbeitsleistungen, ein sozialer Trainingskurs oder das Wiedergutmachen von angerichtetem Schaden verstanden. Drittens, Zuchtmittel mit einer Stufenleiter von drei Maßnahmen, Verwarnung, Auflagenerlass und Jugendarrest. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass Strafe für den Gesetzgeber das letzte Mittel ist. Im Vordergrund stehen Hilfen zur Verhaltensänderung. Folgende Situationen erfordern eine Kontaktaufnahme mit der Polizei oder sogar eine Strafanzeige seitens der Schule oder seitens der Eltern eines geschädigten Schülers. Angriff mit Körperverletzung auf Mitschüler oder Lehrer. Vorsätzliche Zerstörung des Eigentums von Mitschülern oder Lehrern. Bedrohung, Telefonterror oder Rufschädigung. Waffenbesitz. Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder Missbrauch. Räuberische Erpressung und Schutzgelderpressung. Handel mit Drogen und Waffen. Allgemein ist jedoch zu bedenken, dass der Ruf nach der Polizei ein Messer ist, das sehr leicht stumpf werden kann, wenn es zu häufig und unangemessen angewendet wird. Rechtsstaatliche Gewalt sollte nicht als Ersatz für die Verantwortlichkeit aller Lehrkräfte dienen und nur in Notsituationen eingesetzt werden. Literaturangabe: Janan Mustafa, Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule, Vorbeugen, Erkennen, Handeln. Weinheim, 3. Auflage, 2010. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Nicole Buhr und Kevin Wedekind.